Die rechte Regierungskoalition hat ja jetzt offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Ich habe jetzt einfach mal von rechter Regierung gesprochen. Insbesondere um die Wahl herum wurde ja viel darüber debattiert, ob man von Meloni und ihrer Partei Fratelli d'Italia als einer faschistischen Politikerin bzw. Partei sprechen kann und muss oder ob postfaschistisch der richtige Begriff sei oder ob vielleicht nichts davon zutrifft. Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich teile die Schwierigkeiten mit dir, wenn ich schreibe, und bin auch eher dazu übergegangen, einfach von einer rechten Regierung zu sprechen und dann jeweils thematisch zu problematisieren. Also eine faschistische Regierung würde ich es nicht nennen und auch nicht Partei, einfach weil dieser Begriff pur Faschismus eben dem historischen Phänomen zuzuordnen ist, würde ich sagen. Und das trifft es nicht. Also sie sind nicht in einer direkten Nachfolge von einer faschistischen Partei jetzt inhaltlich, ja, geschichtlich schon. Deshalb ist postfaschistisch auch nicht falsch, ist auch eine Eigenbeschreibung allerdings, die sie für sich wählen, weil sie sagen, wir haben diese Phase hinter uns, wir haben uns auch geläutert, wir sind eine andere Partei. Das macht diesen Begriff postfaschistisch dann auch schwierig. Sicher kann man sagen, dass Meloni selbst aus einer neofaschistischen Tradition kommt und sich auf eine neofaschistische Tradition beruft. Also die Fratelli d'Italia verstehen sich schon als Nachfolgeorganisation des Movimento Sociale Italiano. Da war dazwischen die Allianza Nazionale. Aber sie beziehen sich schon direkt zurück auf die direkte Nachfolgeorganisation, die neofaschistische Organisation des Nachkriegs, den MSI. Sie haben ja auch dessen Flamme im Parteizeichen. Das ist das eine, das Symbolische, was sie nach außen auch tragen. Und dann beziehen sie sich auch auf die Gründer des MSI und auf die Parteisekretäre in der MSI-Zeit. Und das macht Meloni ganz stark. Auch jetzt wieder in ihrer Ansprache als Ministerpräsidentin im Parlament, in der Vertrauensfrage, in ihrer ersten, hat sie sich wieder auf diese Tradition des Neofaschismus berufen. Deshalb, neofaschistisch ist bestimmt nicht falsch in dem Sinne.
Also nicht postfaschistisch in dem Sinn, den Faschismus überwunden zu haben, nicht faschistisch im Sinn des wirklich historischen Faschismus der 20er und 30er Jahre in Italien, aber neofaschistisch als Faschismus in einem zeitgenössisch neuen Gewand.
Ja, und als wirkliche Referenz auf den Neofaschismus der 70er Jahre. Also der MSI in den 70er Jahren hat sich ja schon als neofaschistische Organisation auch verstanden, hat er auch mit den außerparlamentarischen Gruppierungen, stand er in enger Verbindung, ja bis hin zu den rechtsterroristischen. Und diese Verbindung ist einfach nicht vom MSI nicht gekappt worden. Und die ist jetzt auch von den Fratelli nicht gekappt worden, personell nicht gekappt worden. Ja, also mit La Russa wurde ein Protagonist dieser 1970er Jahre zum Senatspräsidenten gewählt. Und er vereinigt in seiner Person diese ganze Tradition. Also es wird immer so gelacht über seine Mussolini-Devotionaliensammlung. Also der hat ja mehrere Mussolini-Statuen in seinem Wohnzimmer stehen, die er auch der Presse gerne zeigt. Na, das wäre dieser nostalgische, altfaschistische Aspekt. Aber er war in den 70er Jahren in Mailand in der rechtsextremistischen Schlägerszene. Er hat Personen aus diesem Milieu als Anwalt verteidigt. Und er unterhält heute ist er 75, ne, als alter Mann Kontakt zu außerparlamentarischen, rechtsextremistischen Gruppierungen. Also er ist ein gern gesehener Gast bei Casa Pound in Mailand zum Beispiel.
Gestern habe ich in den Nachrichten gehört, dass Meloni sich distanziert hat von jeglichen antidemokratischen Strömungen. Dafür habe sie nie Sympathien gehegt, inklusive dem Faschismus. Das ist demnach also nicht glaubwürdig.
Nein, also das ist nicht glaubwürdig, weil es genügend Bild- und Tonmaterial gibt, wo sie als junge Frau ja auch sagt, dass also dieses klassische neofaschistische Muster. Mussolini war ein großer Staatsmann und er hat auch gute Sachen gemacht und so weiter. Also das findet man auch und das kann man jetzt sagen, okay, da war sie 20 oder zwischen 20 und 30. Das würde sie heute nicht mehr sagen, sagt sie natürlich auch heute nicht mehr. Also das ist das eine. Aber wie gesagt, sie bezieht sich auf Traditionen, sie unterhält Kontakte mit Personen, die dem Faschismus noch huldigen, also auch Grabstätten besuchen, Feiertage begehen und so weiter. Wir werden ja auch sehen, was übermorgen zum 100. Jahrestag des Marsch auf Rom passiert. Das wurde in den vergangenen Jahren immer von extremistischen Gruppen begangen. Es wurde auch von Abgeordneten der Fratelli d'Italia, gab es auch immer wieder SMSen, die öffentlich wurden, wo klar war, da gab es Feierlichkeiten und wird man sehen, was jetzt übermorgen passiert. Natürlich versucht sie, das klein zu halten. Denn, das darf man jetzt nicht vergessen, deshalb wehre ich mich auch gegen den Begriff des Faschismus. Es verkennt einfach dieses Phänomen, was wir jetzt haben. Und das ist nochmal wichtig, weil sie diese neofaschistischen alten Tendenzen mischt mit neoliberalen. Deshalb bräuchte es tatsächlich einen neuen Namen. Ja, das sieht man auch an ihrem Programm, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber einen Satz möchte ich auch noch mal sagen zu diesem Zitat, was du gesagt hast aus ihrer Regierungserklärung, dass sie keine Sympathien hegte zum Faschismus. Das ist eigentlich ja schon eine ungeheure Formulierung, als wäre es so bei einem Facebook-Eintrag Daumen hoch, Daumen runter, ja, als würde es da um Sympathie gehen bei Faschismus. Und dann ist es so, dass sie das sofort auf diese totalitarismustheoretische Ebene bringt. Ja, sie hegt keine Sympathien für totalitäre Systeme. Das heißt, immer rechts und links wird gleichgesetzt. Und dieses Muster hat sich durch ihre gesamte Regierungserklärung gezogen. Deshalb, sie ist bereit zu sagen, sie hat mit dieser Zeit abgeschlossen, aber sie betont dann, deshalb soll man bitte auch mit dem Antifaschismus abschließen, weil der Antifaschismus aus einer Linken kommt, die ja auch und so weiter und so weiter. Ja, das ist das Muster der Argumentation.
Du hast gerade schon angesprochen, was ihre Politik deiner Einschätzung nach ausmacht und gefährlich macht, eine Mischung dieser neofaschistischen Elemente mit neoliberalen. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, wie sich das in ihrem Programm konkret ausdrückt?
Das zeigt sich beispielsweise ganz klar im Wirtschaftsprogramm. Das Wirtschaftsprogramm ist ein neoliberales Programm, also ein ganz wichtiger Punkt im Wahlkampf und auch jetzt sofort in den Wochen danach ist ja, dass sie gegen den sogenannten Bürgerlohn den Reddito della Cittadinanza propagiert haben und ihn auch einschränken wollen. Das ist eine minimale Sozialleistung für Menschen, die keine Arbeit haben, die erst vor wenigen Jahren eingeführt wurde auf Druck des Movimento Cinque Stelle. Und der soll jetzt eingeschränkt werden und Menschen, die das erste Arbeitsangebot ablehnen, sollen ihn schon nicht mehr bekommen. Das ist eine klare Ansage. Was sie auch betont hat in ihrer Regierungserklärung, dass sie sagt, wer etwas machen möchte, wer eine Aktion zeigt, der wird von der Regierung nicht aufgehalten. Also das wendet sich auch wieder an die Unternehmen. Ja, die sollen alles machen dürfen und wenig Einschränkungen erfahren, also laissez-faire von Seiten des Staates. Dann soll es Steuerermäßigung geben für Unternehmen, wenn sie einstellen, wenn sie dieses, wenn sie jenes machen, also eher direkt den Unternehmen zugewandt und nicht jetzt der Arbeitnehmerseite zugewandt. Dann sollen die prekären Arbeitsverhältnisse, Möglichkeiten zur prekären Beschäftigung wieder ausgeweitet werden, sind ja sowieso schon sehr weit, aber das, was zwischenzeitlich mal zurückgenommen war, soll wieder ausgeweitet werden. Was auch die Wirtschaft freut, aber auch eine Schleife schlägt zur illegalen Unternehmungen ist, was sie heute auch bekannt gegeben haben, dass man wieder bis zu 10.000 Euro in bar bezahlen kann. Das war auch weit heruntergesetzt worden von den Vorgängerregierungen, einfach um festzustellen, dass man den Geldflüssen nachvollziehen kann, woher das Geld kommt. Wenn man jetzt 10.000 Euro in bar bezahlen kann, ist natürlich auch wieder möglich, illegal verdientes Geld besser auszugeben und zu investieren. Also da ist auch die Grenze dann zur Illegalität wieder offen, während sie natürlich betont hat, dass sie auch gegen die Mafia ist und dass die Mafia-Richter ihre großen Vorbilder sind und so weiter und so weiter. Ist dieser Widerspruch aber, wenn man ins Programm reinschaut, in das klare Vorgaben, die die Wirtschaft freuen werden.
Solche Tendenzen sind ja in vielen europäischen Ländern erkennbar. Viele sagen, Deutschland war ein Vorreiterland im Abbau des Sozialstaats. Frankreich ist längst dabei nachzuziehen, auch unter linksliberal, liberaldemokratischen Regierungen, auch unter Emmanuel Macron zum Beispiel. Griechenland wurde dazu gezwungen. Ist das vielleicht ein Bereich von Melonis Politik, wo ja andere europäische Regierungen oder überhaupt Europa gar nicht so hinschaut und die Kritik leise bleibt, während alle meinem Eindruck nach vorrangig darauf schauen, wie Meloni zur EU, zur NATO steht?
Ja, in diesen ganzen Wirtschaftsbereichen müssen sie ja still sein, weil es genauso ist, wie du sagst. Also diese prekären Arbeitsverhältnisse gibt es ja dann nicht nur in Italien. Das wurde überhaupt nicht betont. Diesbezüglich wird sie auch nicht kritisiert. Ich würde sagen, das führt eher dazu, dass ja in Deutschland eigentlich relativ gelassen dieser Wahlsieg aufgenommen wurde. Also es wurde jetzt nicht Tage und Wochen lang darüber diskutiert, klar, weil wir genug andere furchtbare Sachen auch haben. Aber also sie wurde aus, gerade in der bürgerlichen Presse, in der FAZ, wurde sie gefeiert für diesen Wahlsieg. Also da wurde es offen ausgesprochen, so, es ist eine nationalbürgerliche Regierung und gegen die darf man jetzt nicht sagen, man muss diese Wahl respektieren. Und das hat sicherlich auch mit diesem Programm zu tun.
Du hast vorhin von einer Mischung zwischen neoliberaler und neofaschistischer Politik gesprochen. Kannst du vielleicht noch sagen, wo das spezifisch neofaschistische Element in Melonis Politik hineinkommt? Ob es da vielleicht schon ganz konkrete Hinweise gibt für das, was sie in nächster Zeit vorhat, was du als neofaschistisch bezeichnen würdest?
Also es wurde ja auch mit Erleichterung aufgenommen, dass Matteo Salvini nicht mehr Innenminister ist, aber das ist eine reine Fassade, weil sein Kabinettschef, Piante Dosi, so heißt der Innenminister jetzt, war sein Kabinettschef. Also die ganzen sogenannten Sicherheitsgesetze, die Salvini erlassen hat und weshalb wir gegen Salvini demonstriert haben, die hat Piante Dosi mitgeschrieben. Ja, und die sind, hat er schon gesagt, die werden genau so wieder eingesetzt und hat auch jetzt wieder gesagt, es geht darum, also dieselbe Politik fortzusetzen. Ja, deshalb vom Innenministerium aus braucht man nichts anderes erwarten, was man schon von Salvini kannte. Salvini ist Verkehrsminister geworden, Infrastrukturen, hat schon angedeutet, dass die Häfen unter seiner Kontrolle stehen. Und das bedeutet, dass er derjenige ist, der wieder die Einfahrt und das Anlegen von Rettungsbooten erlauben kann oder nicht erlauben. Also genau das Thema, weshalb er in Palermo noch unter Prozess steht, ne, hat er jetzt schon gesagt, also das wird auf jeden Fall wieder so sein, dass die NGO-Boote nicht die Häfen anfahren dürfen. Da haben wir eine Fortsetzung. Was man auch nicht vergessen darf, es sind sehr, sehr viele Ministerposten an Menschen vergeben worden, die schon in der letzten Berlusconi-Regierung waren. Ja, an Männer muss man eigentlich hauptsächlich sagen, an Männer vergeben. Es sind keine neuen. Da gehört zum Beispiel Calderoli dazu. Das ist ein Lega-Politiker, der ist für Föderalismus zuständig. Das klingt jetzt erstmal vielleicht für die europäischen Nachbarländer weniger interessant, aber das ist eben derjenige, der sich vor 10 Jahren, als er das letzte Mal in der Regierung war, besonders mit rassistischen Äußerungen und Aktionen hervorgetan hat. Ja, und der ist jetzt wieder im Ministeramt. Dann, also das Familienministerium ist nicht zu unterschätzen, ist eine absolute erzkatholische Lebensschützerin gegangen, Rocella, die auch diese Family Days mitorganisiert und mit dabei ist. Und das ist ja auch der Parlamentspräsident Lorenzo Fontana gehört auch zu dieser erzkatholischen, also ist eigentlich eine erzreaktionäre Vereinigung, zu denen die gehören und mit denen die da in ihrer sogenannten Lebensschutzbewegung aktiv sind. Also das sind sozusagen ihre auf der kulturellen Ebene, das ist ja auch ein großes Ziel, das sagen die Rechten auch ganz offen, sie wollen die kulturelle Hegemonie haben und insofern ist das nicht zu unterschätzen. Familienministerium, Kultusministerium, das ist ein Journalist, der den Posten bekommen hat, der lange fürs öffentliche Fernsehen gearbeitet hat, da muss man auch abwarten, was mit den öffentlichen Rundfunk- und Radioanstalten jetzt passiert. Also diese Bereiche eben auf der kulturellen Ebene, da wird, glaube ich, diese rechte, neofaschistische Seite hervortreten.
Die Mitte-Links- und Linksparteien, die konnten offensichtlich zumindest nicht ausreichend überzeugen, auch wenn es vielleicht übertrieben ist, sie allesamt komplett als Wahlverliererin hinzustellen, wenn man sich so die Gesamtzahlen anschaut. Gründe liegen mehr oder weniger auf der Hand, würde ich sagen. Auch die Demokratische Partei hat eine neoliberale Politik gefahren in letzter Zeit. Zum Beispiel Salvinis Gesetzgebung jetzt im antirassistischen Bereich wurde meines Wissens dann auch nicht rückgängig gemacht. Die außerparlamentarischen Bewegungen fühlen sich nicht wirklich vertreten von den existierenden Parteien im großen Maß. Wo siehst du eine linke Antwort jetzt auf diese momentane Situation und auf diese rechte Regierung? Gibt es da eine im Parlament oder gibt es da eine auf der Straße? Und wenn ja, wo sind bei letzterer so die Schwerpunkte?
Ja, ich sehe sie nicht. Also ich sehe nichts, was wirklich wirken kann. Das ist das Dilemma. Also ich würde zum Beispiel schon sagen, es ist eine Niederlage auf ganzer Ebene. Der Movimento Cinque Stelle, den ich noch nie für eine linke Kraft gehalten habe und auch weiterhin nicht halte, auch wenn es so ist, dass der genuin rechte Flügel ist sicherlich zur Lega abgewandert oder zu den Fratelli d'Italia oder in noch kleinere rechte Splitterparteien, sodass der Kern, der jetzt noch zum Movimento Cinque Stelle, also der Fünf-Sterne-Bewegung gehört, tatsächlich eher ein in Anführungszeichen linker Kern ist. Und der Vorsitzende sagt ja auch, er versteht die Bewegung jetzt als progressive Kraft, vermeidet aber immer explizit links zu sagen. Und es bleibt eben für mich dabei, dass es eine Kraft ist, die mal hier, mal da. Und sie sind ja losgegangen, dass sie sagen, nicht mehr rechts und links, und das sind sie auch irgendwie geblieben. Also deshalb auch viele Linke nach wie vor dem Movimento Cinque Stelle nicht trauen, auch wenn jetzt viele dafür waren, ein strategisches Bündnis einzugehen, einfach weil man es hätte machen müssen wegen des Wahlgesetzes. Ja, so wie die Rechten sich eben zusammengeschlossen haben und dann gewonnen haben. So war klar, wenn man sich nicht zusammenschließt, verliert man. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also dieser Sieg des Rechtsbündnisses, das kommt ja mit einer monatelangen Ankündigung. Den ganzen Sommer war klar, wenn sich die Oppositionsparteien, nennen wir sie mal neutral Oppositionsparteien, nicht zusammenschließen zu einem Bündnis, dann gibt es keine Chance. Und so ist es jetzt eben auch nach der Wahl. Also wenn es nicht irgendeine Form der Zusammenarbeit gibt, dann kann man diesem Rechtsbündnis, solange es so zusammen bleibt, wie es jetzt ist, nicht entgegensetzen, parlamentarisch. Und das wird ein Problem sein. Und außerparlamentarisch scheint es noch zu früh zu sein. Also ich hatte mir persönlich schon mehr erwartet von der Demonstration vor 2 Wochen, als die Gewerkschaft CGL nach Rom geladen hat, weil es unmittelbar nach der Wahl war. Da dachte ich, da passiert jetzt was. Das ist so ein Zeichen, dass alle ein Zeichen setzen. War aber nicht so eine überwältigend große Demonstration. Trotzdem muss man auf linken Gewerkschaften hoffen. Und jetzt gibt es eine große Friedensdemonstration am 5. November, die parteiunabhängig eben von vielen verschiedenen sozialen Bewegungen getragen wird, auch von vielen linkskatholischen Gruppierungen getragen wird, ist jetzt aber speziell auf den Aspekt von Friedensverhandlungen ausgerichtet und jetzt nicht auf Italien. Also insofern, ich sehe noch überhaupt nicht, dass ich eine Linke formiert. Es scheint mir eher so, dass noch nicht ganz klar ist, was eigentlich passiert ist. Oder dass es auch verdrängt wird.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass die Fratelli d'Italia das Bürgergeld wieder einschränken wollen. Als damals die Lega Cinque Stelle Regierung gewählt wurde, wurde vielfach gesagt, dass die Cinque Stelle gerade im Süden auch ganz viel wegen ihres Vorschlags des Bürgergelds gewählt wurden und das dann einen entscheidenden Faktor für den Sieg dieser Koalition letztlich darstellte. Also dieses Bündnis von Menschen, die auf das Bürgergeld hoffen mit der extremen Rechten. Wenn jetzt genau dieses Bürgergeld wieder eingeschränkt wird, und soweit ich weiß, wurde im Süden ja teilweise die Cinque Stelle-Partei immer noch gewählt, bedeutet das einen Bruch, eine Verschiebung der Gewichte?
Ja, also man muss dazu sagen, das ist ja aus einer Situation entstanden, diese Regierung 2018, weil die Linken damals schon zu schwach waren. Also die Linken damals wieder der PD und seine linken Verbündeten. Und dann die Movimento Cinque Stelle, der war so groß und die wollten unbedingt regieren und die haben es dann der Lega angetragen und die Lega hat das mitgemacht. Aber die Lega wollte schon damals nicht den Bürgerlohn, ne? Also auch die Stammwählerschaft, diese Kleinunternehmer im Norden, die wollen ja nicht mehr so einen Bürgerlohn. Aber das war eben der Preis, um überhaupt diese Koalition auf die Beine zu bekommen. Ja, deshalb hat der Movimento hat seinen Bürgerlohn durchgesetzt und die Lega hat eine Rentenreform durchgesetzt. Das war damals dieser Pakt für diese Koalition. Und meiner Meinung nach damals eben der Movimento auch noch mit ganz vielen rechten Anteilen, auch so dieses Nationalistische war auch noch so der Kitt. Jetzt würde ich sagen, jetzt ist klar, die Lega ist jetzt in der rechten Regierung, muss also den Bürgerlohn, muss dieses Zugeständnis ja nicht mehr machen und ist jetzt klar, da sind sich die 3 Rechtsparteien des Bündnisses einig, der Bürgerlohn soll eingeschränkt werden. Und ja, der Movimento Cinque Stelle, der jetzt als diese halbe Kraft ja nur noch übrig ist, würde ich sagen, ist weiterhin im Süden stark gewählt worden aufgrund seiner klaren Positionierung für den Bürgerlohn.
Worauf ich noch hinaus will, gibt es da Protestpotenzial von Menschen, die kein Problem hatten mit einer Koalition mit Rechten? Wenn nur diese ihre ökonomischen Anliegen auch eine Rolle spielten und die sich jetzt da den Rechten nicht mehr identifizieren können, zumal jetzt, wo ja in vielen Ländern auch Krisenproteste eine Rolle spielen, wo die Inflation, die Energieknappheit noch dazu kommt, kann es da auch ein Potenzial für außerparlamentarische Proteste in der Richtung geben? Oder denkst du, das ist eher ein Milieu, das wird nicht auf die Straße gehen, egal was da abgebaut wird an Sozialstaat?
Also man muss jetzt abwarten. Es wird Proteste geben. Es hat schon erste Proteste gegeben. Es wurden schon erste Rechnungen öffentlich verbrannt und so weiter. Und das wird sich intensivieren in den nächsten Monaten, aber man muss sehen, welche politische Richtung dann diese Proteste nehmen. Ja, ob die eindeutig links immer sein werden, das bleibt abzuwarten. Bisher ist es nicht so. Also das können auch, was man in Deutschland dann Wutbürger nennen würde, können es auch sein. Und es kann auch dann instrumentalisiert werden gegen die Europäische Union, die nicht genug macht. Die Rechten können das dann auch in diese Richtung drehen. Weil das muss man sagen, also die Fratelli d'Italia, das ist der Widerspruch, mit dem ja die Rechten jetzt zu tun haben. Sie sind eigentlich für ein Europa der Völker, wie sie es nennen, und möchten wenig, dass zentralistisch aus Brüssel regiert wird, aber rufen jetzt um Hilfe bei dieser Situation. Das genau auch Meloni sagt, diese Energiekrise, die können wir nicht nationalstaatlich lösen. Es muss eine europäische Lösung geben. Und die Tatsache, dass Deutschland da 200 Milliarden Euro locker gemacht hat, das ist in Italien nicht gut angekommen. Und da sagt Meloni natürlich, ich darf keine souveränistische Politik machen, aber Berlin darf es machen, da seht ihr es. Und deshalb kann, auch wenn es da zu sozialen Protesten kommt, das auch eben im Sinne der Rechten artikuliert werden. Das ist noch offen, wie sich das entwickeln wird. Also für mich ist es noch offen. Ich sehe noch nicht, in welche Richtung es gehen wird.
Ich hatte den Eindruck, so eher in linken Medien, dass da fast so eine bisschen zynische Haltung vorherrscht. Also es wurde betont, dass diese Wahlentscheidung eigentlich nicht überraschend ist und mehrfach wurde auch auf die Wählerwanderung verwiesen, einfach zwischen verschiedenen rechten Parteien und auch darauf, dass es halt in Italien einfach auch schon historisch diese Polarisierung gibt zwischen einem linken und einem rechten Block. Also unterm Strich gesagt, es gab immer schon viele Rechte, immer auch schon eine starke Extremrechte und vielleicht hat sich da einfach gerade viel in diese Partei Fratelli d'Italia verschoben. Und es ist gar nicht so ein starker Umbruch politisch jetzt in diesem Land passiert, sondern er drückt sich nur eben jetzt fokussiert auf diese Partei und auf diese Person Meloni nach dieser Wahl aus. Siehst du das auch so oder siehst du doch einen deutlichen Rechtsruck im Moment?
Du hast es jetzt schon richtig zusammengefasst. Und so zusammengefasst gibt es keinen besonderen neuen Rechtsruck. Weil es ist genauso. Also wir haben eine sehr geringe Wahlbeteiligung und in absoluten Stimmen hat das Rechtsbündnis nicht mehr Stimmen bekommen als vor 4 Jahren. Und Meloni hat einfach diesen Stimmenzuwachs, weil sie die Stimmen von der Lega und teilweise auch von der Forza Italia bekommen hat. Unter diesem Aspekt kann man sagen, ist eigentlich gar nichts groß anderes passiert. Es ist nicht so, dass jetzt alle hier zu den Rechten übergelaufen sind. Und natürlich ist Meloni schon lange da. Das ist natürlich falsch, dass Meloni neu ist und dass sie war jetzt nicht an der Regierung beteiligt seit 10 Jahren, aber davor war sie immer beteiligt. Sie ist in den Regionen beteiligt. Sie führt teilweise die Fratelli die Regionen an. Also das stimmt alles. Das macht das, du hast gesagt, es ist zynisch, ja, ich würde fast sagen, es ist so das Resignative. Also es war einfach klar, dass es so ausgeht. Man wusste einfach schon, als die Neuwahlen ausgeschrieben wurden im Juli und nach 2 Wochen klar war, die Oppositionsparteien schließen sich nicht aus wahltaktischen Gründen nur zusammen, sie hätten sich ja danach wieder trennen können. Ja, aber die Sitzverteilung ist einfach so, dass sie Wahlbündnisse bevorzugt. So ist dieses komische Wahlgesetz, was sie da gemacht haben. Damit war einfach klar, dass das der Wahlausgang ist. Und es ist so eine Resignation. Deshalb einerseits, ja, es ist richtig, es ist nichts passiert, was man nicht schon wusste. Aber gleichzeitig darf man es nicht verharmlosen. Also diese Verlagerung von der Forza Italia jetzt auf die Fratelli, oder dass die Fratelli d'Italia jetzt die stärkste Partei sind. Also die am rechtesten Rand waren von Anfang an, als das Bündnis 1994 zum ersten Mal angetreten ist. Ja, also da hat die Linke nichts zu verharmlosen, weil das ist einfach das Spiegelbild von 30 Jahren ununterbrochener Niederlage. Jetzt könnte man sagen, die Linke kann sich jetzt zurücklegen, weil tiefer geht's jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, was noch kommt. Du hast schon gesagt, der PD muss ich eigentlich, also ist ja keine linke Partei mehr, war es noch nie, ja, aber ist jetzt ganz klar, war auch im Wahlkampf klar und so weiter, hat also keinen Sinn. Man muss sich links vom PD, es gibt ja auch viele Stimmen jetzt innerhalb des PD, die sagen, muss sich auflösen, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, die Parteien müssen sich alle ganz neu ordnen. Also entweder es passiert jetzt was oder die Rechten regieren jetzt einfach 5 Jahre ungestört durch, weil die Opposition überhaupt nicht in der Lage ist, sich irgendwie zu organisieren. Ich gehöre zum Beispiel nicht zu denen, die denken, dass diese Regierung nicht lange durchhält. Und wenn sie nicht durchhält, kracht sie aus internen Gründen. Aber nicht, weil es eine Opposition gibt, die sie irgendwie in die Enge treibt. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht.